Er ist quasi ja einer der Erfinder der Godfathers of Sports Gels.
Und mit 2000 Kilokalorien heißt aber auch schon, dass du recht gut muskulös ausgebildet bist.
Da bin ich jetzt so ein bisschen stolz auf mich.
Guck mal, gleich sitzt er gerade. Ich bin eben nicht der Profi, sondern bin im Amateurbereich unterwegs. Hast du da vielleicht ein, zwei einfache Tipps, ohne dass es hochwissenschaftlich wird?
Gut, ihr in Berlin, ihr habt ja nicht mal Wellen, aber wir hier in Braunschweig.
Hey, Vorsicht!
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Ich bin Talent.
Ja, wusste ich schon immer.
Nein, bin ich nicht.
Wir sind jetzt 100.
Wir sind 100. Ist das
Folge 100. Und mit Folge 100 ist mein Kopfhörer kaputt gegangen. Am linken Ohr vibriert es gerade. Sehr ekelhaft.
Echt?
Ja, ja, ganz schlimm. Aber wir ziehen das jetzt durch. Wow. Also Folge 100. Wir sind sind ein bisschen mehr als 2 Jahre jetzt alt. Bikers Paradise Podcast. Vielen Dank. Ohne euch würde es da draußen nicht so laufen, wie es gerade läuft.
Ja.
Und wir haben uns natürlich für Folge 100 etwas ganz, ganz Besonderes ausgedacht.
Genau, und das haben wir dann wieder über den Haufen geschmissen und dann haben wir uns das nächste ausgedacht und das haben wir auch über den Haufen geschmissen und dann haben wir noch ungefähr 20 Szenarios durchgespielt, hatten wir auch mal Pogacar eingeladen, der hat sogar zugesagt, aber dann ist uns noch ein Thema eingefallen, wo wir gesagt haben,
das ist die Grundlage aller Themen, die wir hier besprechen. Die Grundlage, ist, die Mutter ist, aller
die,
Themen.
Die Essenz.
Genau. Und die haben wir in 100 Folgen noch nicht besprochen, beziehungsweise in 99 Folgen nicht besprochen. Und deshalb kommt es jetzt in Folge 100. Es geht um Ernährung.
Hört sich jetzt ein bisschen so an wie, oh nee, Jungs. Ey, das wird richtig gut.
Ja, zu Gast im Paradies ist nämlich gleich Roger Milenk von Squeezy Sports Nutrition, eine Firma mit Sitz in Braunschweig. Er ist quasi ja einer der Erfinder der Godfathers of Sports Gels, ne? Also diese kleinen flüssigen Dinger, die man sich so reindrückt. Die Geschichte lassen wir uns gleich von ihm erzählen und ich habe ihn vor ein paar Jahren mal bei einem Vortrag getroffen, wo er das erzählt hat, wie das alles während des Ausdauersports funktioniert, was man alles falsch machen kann und das ist ja eigentlich ganz einfach ist, dass aber viele Leute sich überhaupt nicht mit auseinandersetzen und deshalb ganz, ganz viele Fehler machen. Ein eigentlich hochkomplexes Thema, was jetzt relativ einfach runtergebrochen wird. Und wir freuen uns auf Roger, denn es wird lang und extrem interessant.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Roger, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Hallo.
Du bist ja schon extrem lange in diesem Business tätig. Es gibt immer mal wieder Trends, die auch im Alltag auftauchen. Überall steht ja zum Beispiel extra drauf, dass Proteine drin sind. Bei Snickers ist das so. Letztens habe ich das bei einer Wurst gesehen oder bei einem Joghurt. Das ist dann wie so ein extra Verkaufsargument. Und Trends gibt es ja auch im Profisport. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Radprofis bei den Frühjahrsklassikern anschaut oder jetzt zum Beispiel beim Giro d'Italia. Im Ziel gibt es als allererstes eine rote Flüssigkeit aus einer Plastikflasche. Ich habe mir sagen lassen, das ist Kirschsaft. Und da geht es um Antioxidantien. Hast du das auch beobachtet schon?
Boah, jetzt hast du aber gleich losgelegt hier. Also ja, ich habe das nicht nur beobachtet. Wir werden in Kürze selber mit so einem Produkt auf den Markt kommen.
Kirschsaft.
Ja, wir müssen aber ein bisschen genauer sein, weil das ist nicht nur einfach Kirschsaft. Der einfache Kirschsaft würde das, glaube ich, auch nicht erreichen. Hier geht es um ein bestimmtes Konzentrat einer speziellen Kirsche, das ist die Montmorency-Kirsche. Und die Montmorency-Kirsche, wenn man es hoch konzentriert, kriegt man tatsächlich in 30 Milliliter das Konzentrat von 90 Kirschen unter. Und das sind nicht nur Flavoide, da sind Polyphenole drin, etc. etc. Und man hat einfach herausgefunden, eigentlich eher aus medizinischer Sicht, dass das gegen Rheuma und Gicht extrem hilfreich ist. Man hat ist auch, glaube ich, darauf gekommen, dass man gesehen hat, dass in bestimmten Ländern, in bestimmten Regionen eigentlich diese Krankheit überhaupt oder Krankheiten nicht vorhanden sind und ist dann irgendwann auf diese Montmorency-Kirsche gestoßen. Und um es ganz kurz zu fassen, dadurch, dass das so konzentriert ist, 30 Milliliter, könnt ihr euch vorstellen, ist so gut wie nichts. 90 Kirschen sind enthalten. Das Ganze ist extrem anti-entzündlich. Und was haben wir nach dem Sport? Was hat so ein World Tour Fahrer nach einer Etappe des Giros oder der Tour de France oder der Vuelta oder was auch immer? Es sind natürlich zig kleine Entzündungsprozesse auch im Körper. Und um das in Schach zu halten, in Balance zu halten und auch dem entgegenzuwirken, ist das extrem hilfreich. Und wie ihr das richtig erkannt habt, das wird auch sofort, die sind noch gar nicht ganz über der Ziellinie, dann steht da schon ein sportlicher Direktor oder irgendwie ein Helfer, wer auch immer, und reicht denen schon eine Flasche. Und sehr häufig ist es tatsächlich dieses Konzentrat aufgemischt mit Wasser.
Jetzt sind wir direkt voll eingestiegen, aber lass uns mal einen Schritt wieder zurückgehen. Lass uns mal in die Geschichte der Sporternährung gehen. Euch gibt es seit über 30 Jahren. Wie ist das damals entstanden? Weil sowas wie Sportgels gab es ja Anfang der 90er noch nicht.
Squeezy selber war ein Produkt in einer Range einer Marke, die hieß Lapin. Und federführend und der Entwickler und Entdecker dafür war ein Sportwissenschaftler, heute noch bekannt. Viele Bücher auch geschrieben, kommt aus Südafrika, ist Tim Noakes. Und der hat sich Mitte der 80er Jahre gefragt, wie kriege ich bloß in meine Läufer, gerade die Langläufer, genügend Carbs, also Kohlenhydrate rein. Und ist dann eben auf das Mittel des Gels gegangen, weil eben ein Riegel oder alles Feste dauert viel zu lange, belastet viel zu stark die Verdauung. Und trotzdem sollte es halt hoch konzentriert sein. Und so ist eigentlich dann 87 Squeezy entstanden. Da gibt's lustige Storys rumrum, weil der hatte viele, viele Produkte in der Range. Die Marke wurde dann auch nach England verkauft. Das Produkt, was tatsächlich sich gar nicht verkaufen ließ damals, war das Gel. Das konnte sich keiner vorstellen. Das war schwierig für die Menschen, für die Athleten und Athletinnen, sich überhaupt vorzustellen, sowas mal zu schlucken. Und ich bin durch Zufall drauf gekommen, fand aber die Idee des Gels geil und habe mich dann eben an den Hersteller, damals dann eben schon in England, gewandt und habe aus der Marke Lapin dieses einzelne Produkt herausgezogen und habe Squeezy dann sukzessive zu einer Marke gemacht. Und das, du hast recht, damals gab es eigentlich kaum Produkte auf dem Markt. Es gab Isostar, es gab Powerbar mit nur Riegeln auf dem Markt damals, und Isostar war noch eine Marke. Ansonsten gab es eigentlich so richtig, ich nenne es jetzt mal professionelle oder seriöse Sporternährung für Ausdauersport, da gab es gar nichts weiter.
Wenn wir jetzt noch ein paar Jahre zurückgehen, wie hat das dann zum Beispiel ein Fausto Coppi bei der Tour de France gemacht, wo er gewonnen hat, sagen wir mal 1949, mit einer Banane, drei Feigen und drei Reiskuchen kommt man ja wirklich nicht weit. Wie haben die sich denn ganz, ganz früher so ernährt?
Naja, da gibt's ja unheimlich witzige Stories. Ich habe viele von den alten Büchern gelesen, die es dazu auch gibt. Die sind ja teilweise mit allem Möglichen versorgt worden, bis hin, dass die eben auch mal in ein Restaurant reingegangen sind und sich tatsächlich eine Pasta servieren lassen haben etc. Also da wurde ja mit allem und nichts getrickst. Und insofern, jetzt muss man auch dazu sagen, wenn man mal wirklich die Leistungen von früher vergleicht mit den Leistungen von heute und auch das, was man vielleicht früher gesagt hat, was können wir an Kohlen Hydrate pro Stunde aufnehmen. Das hat sich ja alles massiv verschoben. Und insofern ist das ohnehin aus meiner Sicht nicht so richtig vergleichbar.
Jetzt hast du uns schon erzählt, wie du zu den Gels gekommen bist, aber wie bist du ursprünglich mal auf das Thema Ernährung gekommen und Radsport?
Oh, das ist im Grunde genommen ganz einfach. Zum einen bin ich einer derjenigen, der auch einen limitierten Verdauungstrakt unter Belastung hat. Das habe ich beim Radsport selber früh erfahren müssen, dass, wenn ich sehr intensiv gefahren bin, echt richtig Probleme hatte, genügend Energie zuzuführen. Und ich habe mich 91 selbstständig gemacht mit einer damals, vielleicht seid ihr beide sogar in dem Alter, dass ihr die Marke noch kennt, mit der Marke Principia. Das war High-End Aluminium. Ja. Das war so mein Baby. Squeezy war ja auch viele, viele Jahre eigentlich nur so ein Nebenschauplatz und Nebenprodukt bei uns in der Range, weil Principia war die Hauptmarke, die haben wir damals sehr groß gemacht, europaweit. Insofern bin ich dann in Rot gewesen, wie dieses Jahr auch wieder. Und da sind wir auf ein Hawaiianesen getroffen, sagt man Hawaiianesen, oder aus einem, auf einen Athleten aus Hawaii. Und der drückte sich diese Squeezies rein. Und da ich durch meine Limitierung sehr, interessiert daran war und dann eben auch sah, was da eigentlich die Grundidee war, habe ich dann gesagt, boah, da habe ich Bock drauf, da habe ich Interesse dran. Die Vertriebsgesellschaft war ja sowieso aufgrund von Prinzip her schon gegründet und so kam das eine zum anderen dann eigentlich.
Du hast ja mit deiner Firma Squeezy schon viele Profiathleten unterstützt, große Events gesponsert. Du hast ja gerade den Triathlon da in Rot angesprochen. Ursprünglich bist du aus Bremen. Habt ihr die Fußballer von Werder Bremen auch schon mal als Kunden oder Partner gehabt?
Habe ich tatsächlich mal drüber nachgedacht. Habe ich nie angegangen. Wir sind sehr fokussiert auf den Ausdauersport. Aber bei der Frage musste ich eben ein bisschen schmunzeln aus einem anderen Grund. 2 Jahre bevor der VfL Wolfsburg, ich bin jetzt kein Fan von VfL Wolfsburg, aber Meister wurde, damals noch unter der Ägide von Felix Magath, die haben wir tatsächlich mit Squeezy versorgt. Und die haben Felix Magath selber hat, glaube ich, auch sehr darauf geachtet, dass in der Halbzeit insbesondere unsere Produkte verzehrt wurden. Und wenn man nochmal dran denkt, weiß nicht, wie viel ihr Fußball verfolgt, VfL Wolfsburg war damals so ein bisschen wie auch bei Klopp, die Spieler sind sehr, sehr fit und auch in den letzten 10 Minuten der zweiten Halbzeit bringen die noch richtig Leistung auf den Platz. Und
jetzt bist du auch Ausdauersportler, wenn ich das richtig verstanden habe. Welche Rolle spielt das Rennrad in deinem Leben?
Eine riesige.
Erzähl mal.
Naja, sagen wir es mal so. Meine Frau würde jetzt sagen, wenn ich 3-4 Tage nicht auf dem Rad gesessen habe, werde ich knörrig.
Das kenne ich.
Ich glaube, da ist schon was dran. Und es sind so 2 Dinge. Ich glaube, schlagen auf zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist tatsächlich das sich bewegen, das sich fordern, das an die Grenzen bringen, riesige Distanzen oder Höhenmeter hinter sich zu bringen, das gemeinsam oder auch alleine. Das ist das eine, das ist dies Sportliche, aber es ist auch so, ich bin absolut noch immer ein Technikfetischist und habe auch keinen ganz kleinen Fuhrpark, das gebe ich zu. Ein Rennrad, ein richtig schönes Rennrad oder auch ein richtiges Gravelrad, ich habe schon häufig drüber nachgedacht, meine Frau ist, glaube ich, da nicht so offen für, sonst wird das passieren. Ich könnte mir in meinem Wohnzimmer einige Räder vorstellen.
Dann lass uns mal in das Thema Ernährung beim Sport und beim Ausdauersport eintauchen. Alles fängt ja damit an, dass man höchst individuell als Mensch, sage ich mal, einen Speicher hat, einen Grundumsatz hat und auch einen Verbrauch. Lass uns mal mit dem Speicher anfangen. Da reden wir über Fette, die gespeichert werden können und über Kohlenhydrate, die gespeichert werden können, beziehungsweise eben den Glykogenspeicher.
Ja, exakt. Wir haben diese 2 Energiequellen in unserem Körper. Die sind natürlich zum einen limitiert, weil Glykogen wird nur in Leber und Muskeln gespeichert. Glykogen ist das umgewandelte Kohlenhydrat. Und Fettspeicher ist natürlich genau das Gleiche. Wir haben natürlich auch nicht unendlich viel Fett an unserem Körper, sollten wir auch nicht haben. Wird A, unschön und zweitens natürlich auch unsportlich. Aber beide sind auch mit extrem großen weiteren Prämissen versehen. Man muss da sehr genau hinschauen. Zum einen die Fettverbrennung, das, ich sag mal, alle, die sich intensiver damit auseinandergesetzt haben, wissen das. Je intensiver wir unterwegs sind, je höher die Herzfrequenz geht, desto weniger werden noch die Fette herangezogen zur Energiegewinnung. Das liegt daran, dass die, Fette zu lange brauchen, um in Energie gewandelt werden zu können. Das heißt, der Körper geht dann automatisch mehr auf die Glykogene. Auf der anderen Seite muss man auch wissen, Fette verbrennen, das ist eine schöne Denkbrücke, Fette verbrennen nur im Ofen der Kohlenhydrate. Was ich damit sagen will, ist, habe ich meine Glykogenspeicher mal aufgebraucht, ist auch keine Fettverbrennung mehr möglich. Jetzt haben wir natürlich keine unendlich große Leber und genauso wenig unendlich viele Muskeln. Man sagt so statistisch, redet man eigentlich von 1600 Kilokalorien. Denken wir jetzt an so eine kleine Rennradfahrerin, sage ich einfach mal, vielleicht mit 50 Kilo, 1,55 Meter groß, dann sind wir da eher bei 1200 Kilokalorien, was die überhaupt maximal speichern kann. Und vielleicht ein Athlet, der 1,90 Meter, 1,95 groß ist, 80, 85 Kilo wiegt, gut austrainiert ist, da sind wir dann vielleicht auch schon bei 2000 Kilokalorien. Also insofern ist das tatsächlich, wie du schon gesagt hast, sehr individuell.
Für den Grundumsatz, also das, was man als Kilokalorien jeden Tag im Alltag einfach so verbraucht, gibt es ja ganz viele Formeln, wie die man ausrechnen kann. Ich habe das auch mal gemacht vor 1-2 Jahren. Da bin ich auf 2001 Kilokalorie gekommen. Und im Alter wird das dann ja sukzessive immer weniger. Ist das richtig?
Naja, der Grundumsatz setzt sich ja, was ist der größte Energieverbraucher in unserem Körper? Das sind das die Gehirn, Muskeln.
Oder? Ach so.
Und was haben wir im Alten, was haben wir im Alter immer weniger? Muskeln. Und insofern senkt sich natürlich der Grundumsatz schon über weniger Muskelmasse. Und dann ist es natürlich so, dass man im Alter eigentlich, dieser Grundumsatz wird ja berechnet aufgrund, es ist ja nicht so, dass man sagt, da liegt einer 24 Stunden im Bett und dann ergibt sich ein Grundumsatz, sondern das, was man statistisch sagt, dass der Mensch, ohne dass er sportlich tätig ist oder jetzt körperlich stark arbeitet, umsetzt. Und natürlich ist es im Alter so, dass man auch weniger mobil ist, weniger unterwegs ist, alles langsamer macht etc. Also es sind, glaube ich, mehrere Parameter, die da einfließen. Und mit 2000 Kilokalorien heißt aber auch schon, dass du recht gut muskulös ausgebildet bist. Weil damit bist du deutlich über den 1600 statistisch, die als Mittel herangezogen werden.
Mhm. Siehst du, Martin, kannst du mal...
Da bin ich
mal.
Jetzt so ein bisschen stolz auf mich.
Guck mal, gleich sitzt er gerade.
Aber das wird mir ja auch wiederum zum Verhängnis, vor allem im Winter, wenn ich mich dann weniger bewege, dann wachsen die Fettpolster bei mir ganz schnell.
Sag mal, wenn man mit einem Fahrradcomputer oder Pulsuhr etc. fährt, hat man ja so ein ungefähres Gefühl, wie viel Kilokalorien man in einer Stunde rauspulvern kann. Da kommt man auf irgendwas zwischen 600 und 800 Kilokalorien. Man kann ja nie jede Stunde eine Portion Pasta essen, um das wieder aufzufüllen. Was mache ich?
Das sind natürlich jetzt einfach nur mal durchschnittliche Zahlen herangesetzt. Für jeden Zuhörer und jede Zuhörerin muss man gleich sagen, mit diesen Zahlen kann man als Maßstab arbeiten, aber die kann man natürlich individualisieren, indem man selber sich überlegt, okay, ich werde nicht 1600 Kilokalorien gespeichert haben, sondern ich bin kleiner, ich wiege nicht so viel, bei mir sind es nur 1400, während jemand statt 800 in der Stunde vielleicht sagt, ich trainiere immer so wenig intensiv, bei mir sind es nur 600. Also das kann man nachher in einer Excel-Tabelle sich selbst anpassen. Aber starten wir einfach mal durch. Nehmen wir uns einen Sportler. Ich fange mal gern mit dem Beispiel an, einen Sportler, der noch gar kein Sportler ist. Bleiben wir bei einem Mann. Ich habe jetzt einen Mann im Kopf, der einfach sagt, ich muss was tun, ich möchte was tun. Der geht in den Laden, kauft sich ein Rennrad und der fährt einfach mal los. Jetzt gehen wir auch davon aus, dass der 1600 Kilokalorien maximal speichert. Ich ziehe jetzt mal 400 ab. Warum? 1600 ist die Maximalzahl. Um unsere Speicher wirklich maximal zu füllen, müssen wir ein Carboloading machen, was man am besten schon 2 Tage vorher anfängt. Das wird der nicht tun. Deswegen sage ich, der hat jetzt 1200 Kilokalorien im Körper gespeichert. Bei vielen Sportlern, die sich mit dem Ganzen nicht auseinandergesetzt haben, ist das Gleiche. Die sind natürlich voller Endorphine und Freude und machen und tun und die fahren eigentlich natürlich viel zu schnell. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, der wird so gut wie keine Fettverbrennung haben. Der hat das nämlich noch gar nicht trainiert. Der weiß gar nicht, was Fettstoffwechseltraining ist und verbraucht jetzt 800 Kilokalorien in der Stunde. Jetzt könnt ihr euch selber ausrechnen. Nach 1,5 Stunden kommt der Mann mit einem Hammer. Das ist bei den meisten auch so. Ich höre das immer wieder, boah, nach 1,5 Stunden geht bei mir gar nichts mehr. Ja, das ist kein Wunder. Das ist wie beim Auto. Benzintank ist leer, aus, fertig. Jetzt nehmen wir dieses Beispiel und sagen, dieser Mensch ist jetzt im Grunde genommen soweit und hat sich schon mal auseinandergesetzt mit der ganzen Geschichte und hat angefangen, GR1 zu trainieren, ruhig zu fahren, in einen Bereich zu fahren, wo halt viel mehr Fette noch für die Energiebereitstellung herangezogen werden. Und jetzt gehe ich einfach mal nur von 25% aus. Das wird wahrscheinlich, wenn er nicht hochintensiv fährt, kann das auch viel mehr sein. 25% der Energie, die er verbraucht, holt er sich aus seinem eigenen Körperfett. 25% von 800 sind 200. Okay, und jetzt sage ich einfach mal, der fährt 2 Stunden. Was passiert in 2 Stunden? Wir sind wieder bei 1200, hat er Grundspeichervolumen, dann hat er 800 mal 2, das sind 1600, die er verbraucht. Gleichzeitig kriegt er aber auch 400 zugeführt. 1200 und 400, also durch die Fette, 1200 und 400 sind 1600 und 1600 ist Verbrauch. Ah, siehe da, jetzt kann er schon 2 Stunden fahren. Und nur darüber, dass er mal in einem ruhigeren Bereich, nämlich im GR1-Bereich trainiert hat. Und das nicht nur eine Stunde, sondern es geht ja bei dem GR1-Bereich darum, auch länger, 2, 2,5 Stunden zu trainieren. Später dann, wenn man das, ich habe manche Einheiten, 4, 4,5, 5 Stunden, gerade letztens auf Mallorca noch wieder ganz sauber GR1 durchgefahren. So, und das ist eine Geschichte, das zeigt schon mal, okay, jetzt bin ich bei 2 Stunden. Jetzt sagt er, ich will aber noch eine Stufe weiterkommen, ich habe da einen tollen Podcast gehört, ich nehme jetzt mal Kohlenhydrate noch zu mir. Jetzt gehen wir in dieser Beispielrechnung, damit die Zahlen zueinander gut passen, gehen wir mal davon aus, dass der eine Menge zu sich nimmt, die für einen Amateur, der sich da nicht herangeführt hat, völlig unrealistisch sind, nämlich 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Das wird er nicht hinkriegen. Wir machen das trotzdem. Warum? 100 Gramm Kohlenhydrate sind in etwa 400 Kilokalorien. Und jetzt macht er auch das, was er gehört hat. Er fängt schon in der ersten Stunde an, diese 100 Gramm zu konsumieren und in jeder weiteren Stunde auch die 100 Gramm.
Ganz kurz zum Verständnis, ein Gel sind wie viel Gramm? Also kann man sagen, wie viel Gels das sind ungefähr?
Also bei uns gibt's das in der Form nicht mehr, weil zum Beispiel wir haben ja auch alle Gels, die wir in Beutel haben, inzwischen auch in großen Gebinden, in großen Flaschen und dann einen bestimmten Softflask, in den du das reinfüllst. Also wir können dir auch einen Softflask anbieten mit 100 Gramm. Also dann hättest du einen Softflask,
ja, sozusagen
so 150 Gramm Gel, da sind aber 100 Gramm Kohlenhydrate drin. Aber wie gesagt, vorsichtig für alle Zuhörer, bitte nicht 100 Gramm pro Stunde aufnehmen. Können wir später nochmal dazu kommen. Das geht nach hinten los. Das muss man trainieren. Da muss man auch gucken, welche Kohlenhydratzusammensetzung der einzelne Mensch braucht und so weiter und so fort. Da wird's wesentlich komplizierter. Ich möchte jetzt in diese Rechnung nochmal reingehen. 1200 hat er als Speicher. Wir gehen jetzt von 25% weiterhin davon aus, dass er die aus den Fetten zieht und er nimmt 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde auf, was 400 Kilokalorien sind. Jetzt sage ich einfach mal, um einfach mal zu sehen, was passiert denn jetzt nach 4 Stunden? 4 Stunden, 1200 Kilokalorien hat er. Er nimmt 4 mal 100 Gramm Kohlenhydrate auf, das sind 4 mal 400 Kilokalorien. Boah, ich muss mich konzentrieren, das ist gar nicht so einfach alles aus dem Kopf. 4 mal 400 sind 1600, 1600 und 1200 sind 2800, richtig?
Ja, richtig,
genau. So, und dann kommen ja noch 4 mal 200 obendrauf durch die Fettverbrennung. Wir haben gesagt, 800 verbraucht er pro Stunde. 25% zieht er aus den Fetten, sind also 200 Kilokalorien pro Stunde, sind in 4 Stunden 800, sind also 2800 Kilokalorien plus 800 aus den Fetten sind 3600 Kilokalorien. Und jetzt pass auf, jetzt wird's spannend. Wir haben gesagt, 800 verbraucht er. Wir haben 4 Stunden um. 4 mal 800 sind 3200. Na, siehe da. Jetzt hat er sogar noch 400 Kilokalorien nach 4 Stunden über.
Stark.
Und das ist genau die Komplexität, um die es geht. Und das ist sehr, ich sage mal, in dem Sinne flexibel, weil natürlich 100 Gramm kriegt nur ein Profi rein. So, das muss man trainieren, da muss man, können wir später vielleicht noch drauf eingehen. Es ist gleichzeitig so, 25% Fettverbrennung ist jetzt nicht viel, aber für jemand, der im GR1-Bereich nicht anständig trainiert hat, ist das auch gar nicht möglich. Da wird es nicht funktionieren. Während jemand, der das extrem stark trainiert hat und dann im GR1-Bereich unterwegs ist, der kann auch vielleicht 30-40% aus den Fetten ziehen. Oder noch darüber hinaus. Also das ist so die Geschichte, wo ich einfach sage, da wird's dann komplexer. Aber man kann auch, ohne jetzt eine Leistungsmessung zu machen, ohne zu einer Spiroergometrie, wo eben das auch nochmal genauer über eine Atemanalyse passiert, kann man trotzdem mal für sich so Werte in die Tabelle eintragen und einfach mal gucken, was passiert da eigentlich wie. Eindeutig und ich glaube sehr klar für jeden, und jede Athletin wird sehr schnell ohne Zuführung von Energie, ist der gleiche Effekt wie beim Auto. Wenn ich kein Benzin in meinen Tank kippe, fährt das auch nicht mehr. Und das ist bei uns Sportlern genauso.
Ja. Aber ich stelle mir jetzt gerade unglaublich kompliziert vor. Also gerade mal das Beispiel, ich bin eben nicht der Profi, sondern bin im Amateurbereich unterwegs. Jetzt ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel verbrauche ich, wo ist mein Level, wo ich an die Fette rangehe oder wie weit und wie viel muss ich zuführen? Hast du da vielleicht ein, zwei einfache Tipps, ohne dass es hochwissenschaftlich wird, wie man sich da rantasten kann?
Grundsätzlich für alle Anfänger gilt oder tatsächlich auch für viele, die vielleicht schon länger fahren, aber die immer den Fehler machen, in der Gruppe zu fahren und in der Gruppe, wo jeder dem anderen zeigen muss, wie stark er doch ist, da wird eigentlich viel zu wenig Grundlagenausdauer gefahren. Also ich bin wirklich in den letzten 30 Jahren viel auch mit Profis unterwegs gewesen, mit Profiteams. Ich habe nie die Scheu gehabt, mit denen mal mitzufahren, wenn die mir vorher gesagt haben, wir fahren heute Grundlagenausdauer, weil da hänge ich mich hinten rein, da komme ich mit, das ist nicht das Problem. Die fahren das aber auch sauber. Das heißt, also grundsätzlich gilt es erstmal zu kapieren. Training heißt nicht nur immer Dampf und an jeder Welle. Gut, ihr in Berlin, ihr habt ja nicht mal Wellen, aber wir
hier am Autobahnbrücken. Hey, Vorsicht!
Ja, gut. Aber wir hier jetzt im Vorharzland und im Harz selber gibt es eben auch schon richtige Berge. Es wird hier teilweise immer nur geballert, jede Welle mit Volldampf hoch und dann habe ich keine Grundlagenausdauer. Der Körper schaltet sofort auf Glykogen um und das dauert auch einen Moment, bis der überhaupt wieder in die Fettverbrennung geht. Und das sind so Geschichten. Also disziplinierter trainieren, eigentlich bipolares Training empfehle ich immer. Das heißt, einerseits wirklich VO2 Max, also richtig auch oben raus Leistung bringen und dann auf der anderen Seite eben die wirklich langen, langsamen Einheiten, um die Fettverbrennung zu trainieren. So, und das zweite ist eine einfache Regel, 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Wie die 70 Kilo versuche ich 70 Gramm die Stunde zu mir zu nehmen. An dieser Stelle ganz wichtiger Hinweis auch. Und ich habe über Glykogen in Leber und Muskeln gesprochen. Das Leberglykogen ist die einzig wirkliche Energiequelle für unser Gehirn. Ist das erstmal leer, haben wir ein Thema. Wir haben nämlich als Radfahrer dann Konzentrationsmangel und Konzentrationsmangel führt sehr schnell zu motorischen Problemen. Das heißt, ich bin nicht mehr auch in der Lage, das Rad so zu steuern. Das heißt, die Unfall-, die Crash-Gefahr, die steigt immens. Also schon alleine aus dem Grund ist es auch gerade für die Leute, ich bin so einer, bergrunter heißt für mich immer Volldampf, alles was geht. Da ist es extrem wichtig, noch fit im Kopf zu sein und eben entsprechend auch noch genügend Leberglykogen im Körper zu haben.
Kommen wir mal zum Thema Carboloading. Du hast es ja vorhin angesprochen. Pasta-Party vor dem Radmarathon, ne? So eine typische Sache. Du hast es auch schon angesprochen. Eigentlich reicht ja die große Portion Nudeln am Abend vorher gar nicht aus als Carboloading. Man müsste das ja schon 2-3 Tage vorher so machen, oder?
Wenn man sicher gehen will, maximal viel die Speicher aufgefüllt zu haben, empfehle ich mindestens 2 Tage vorher eben sehr kohlenhydratreich sich zu ernähren. Und dann hat man, glaube ich, schon mal ein gutes, den ersten wichtigen Schritt getan.
Wenn ich jetzt losfahre und ich weiß, es wird ein langer Tag auf dem Fahrrad, dann fange ich immer schon in der ersten Stunde, beziehungsweise manchmal sogar schon in der ersten halben Stunde an, was zu essen unterwegs, auch wenn das überhaupt keinen Spaß macht, gerade morgens, wenn man schon gefrühstückt hat und sowas. Ist das genau die richtige Taktik? Weil viele Leute fahren ja erstmal, sagen wir 1,5 Stunden, das hatten wir vorhin ja auch, und dann kommt so das erste Hungergefühl, aber dann ist doch eigentlich schon wieder alles viel zu spät.
Du hast es genau erfasst. Also grundsätzlich kann man sagen, wenn wir auf dem Rad essen, wenn wir Hunger haben und trinken, wenn wir Durst haben, haben wir so ziemlich alles falsch gemacht. Ich mach's mal am Blut fest. Es sind auch noch andere Parameter, sind während des Sports hauptsächlich in den Gliedmaßen. Da gehört's hin. Da wollen wir die Leistung auch erzielen. Und das führt eben zu einer sehr starken Limitierung in unserem Verdauungstrakt. Und das ist auch eben genau das Problem, wenn ich sage, vorher bei dieser Beispielrechnung, 100 Gramm wird ein Amateursportler unter Belastung pro Stunde an Kohlenhydraten nicht zu sich nehmen können. Der wird Magen-Darm-Probleme kriegen, im Zweifelsfall sogar Durchfall etc. Das liegt daran, dass der Verdauungstrakt überhaupt nicht genügend Energie hat. Bei den Profis sieht man es ganz häufig, empfehle ich auch immer eigentlich schon mal eine Viertelstunde vom Start, kriegen die noch was gereicht. Du siehst das auch bei den großen Radmarathons beim Ötztaler oder so, die wirklich gut vorbereiteten, drücken sich nochmal 10, 15 Minuten vom Start, nochmal ein Gel rein etc. Und die fangen früh genug an. Und ich kann euch sagen, im Profi-Peloton gibt es genügend Fahrer, auch bei den Triathleten, wo das Garmin, der Wahoo oder was auch immer vorne im Cockpit ist, ein Signal gibt, alle halbe Stunde, alle Viertelstunde, alle 40 Minuten, wie auch immer, also je nachdem, was da die beste Gewohnheit für einen selbst ist, um einen dran zu erinnern, zu essen und zu trinken.
Jetzt hattest du gesagt, wenn man zu viel Kohlenhydrate zu sich nimmt, kann es zu Verdauungsproblemen führen. Gibt es noch andere Sachen, die dann passieren können, wenn man übertreibt mit der Zufuhr?
Naja, letzten Endes mein liebstes Wort, weil es geht ja im Grunde genommen um vier Nahrungsbestandteile oder vier Dinge, die wir brauchen, damit wir funktionieren und Leistung abgeben können. Wir brauchen Wasser, wir brauchen zwei Mineralien, nicht mehr. Das ist Natrium und das ist Kalium. Ich komme auch gleich nochmal darauf, warum nicht Magnesium. Und wir brauchen die Kohlenhydrate. Und für alle vier gilt eigentlich, wir müssen die richtige Balance finden. Und die Balance ist zum einen abhängig von äußeren Umständen. Natürlich brauchen wir im Sommer bei 30 Grad. Ich war jetzt letzte Woche noch auf Mallorca, bin Orient hochgefahren und da waren es schon 30 Grad. Unten im Tal, dann bin ich über die Gärten zurück Richtung Pollenza, waren es 34 Grad. Natürlich habe ich an dem Tag viel, viel mehr Wasser gebraucht, als wenn ich irgendwie im Februar die gleiche Strecke gefahren wäre bei 16 oder 14 Grad. Das sind die äußeren Umstände so. Und das muss man eben alles miteinander in Erwägung ziehen. Das ist beim Trinken. Trinken wir zu viel, kriegen wir ein Problem. Trinken wir zu wenig, kriegen wir ein Problem. Genauso beim Salz. Ich empfehle immer 1 bis 2 Gramm Salz pro Stunde. Salz und Wasser sind die Hauptgründe für Krämpfe auf dem Rad. Es ist nicht Magnesiummangel, ganz sicher nicht. Und ich glaube sogar, der Hauptmangel ist tatsächlich oftmals das Salz. Und warum sagen wir 1 bis 2 Gramm? Weil 2 Gramm sind ja immerhin mal 100% mehr als 1 Gramm. Das liegt daran, dass wir schon von den Genen vorbestimmt sind, wie viel Salz bzw. Natrium in unserem Schweiß ist. Die Profis machen da auch ganz gern mal einen Sweatcheck. Das heißt, der Schweiß wird eingecheckt, genau analysiert und dann gibt es eben auch eine Ernährungsempfehlung oder Verpflegungsempfehlung, wie viel Salz ich pro Stunde brauche oder umgerechnet, wie viel Natrium ich pro Stunde brauche, um eben auch Krämpfe zu vermeiden.
Wo du es gerade schon angesprochen hast, dieser Mythos Magnesium. Warum hält sich das in den Köpfen der Menschen so, du hast einen Krampf, du musst Magnesium nehmen?
Ich glaube, da guck mal, was es da für TV-Werbung gibt. Und es ist ja nie aufgelöst worden. Und es wird im Grunde genommen etwas aus dem Alltagsleben in den Sport hineingezogen, was da nichts zu suchen hat. Natürlich gibt es Menschen mit Magnesiummangel, die dann auch vielleicht nachts im Bett liegen und einen Krampf kriegen. Aber es ist so, dass ich glaube, der entscheidende Punkt, den wir wissen müssen, wenn wir unseren Schweiß nehmen, kannst du ungefähr sagen, 1/100 der Menge an Natrium ist Magnesium. 1/100 in unserem Schweiß. Das heißt, die Mengen, die wir im Schweiß an Magnesium haben, sind so gering und das heißt, wir verlieren das gar nicht. Das heißt wiederum, dass wir das während des Sports eigentlich nicht aufnehmen müssen. Wenn wir einen Magnesiummangel haben, was man immer sehr schön über ein Blutbild ja auch feststellen kann, dann eben vor dem Sport und nach dem Sport, aber nicht während des Sports. Dafür gibt es dann auch wieder einen Grund. Während des Sports, zum einen ist es so, dass Magnesium natürlich auf die Peristaltik des Darms einwirkt. Dann haben wir wieder genau das Thema, was wollen wir nicht? Wir wollen weder einen festen noch einen flüssigen Stuhlgang während des Rennens oder während des Trainings. Insofern macht es wenig Sinn, das während des Sports zu sich zu nehmen. Aber für mich eigentlich ein wesentlich wichtiger Grund ist, dass es auch eine Philosophie von uns eigentlich auch in allen Produkten, die wir auf den Markt bringen. Wir sagen wirklich all the body need, not more, not less. Und da gibt es einen speziellen, also alles, was der Körper braucht, nicht mehr und nicht weniger. Und warum ist das so? Wer aufgepasst hat in der Schule, ich damals leider nicht, ich musste mir das später beibringen, da gibt es den Begriff der Osmolarität. Stellt euch ein Glas Wasser vor mit Mineralwasser. Sagt ja schon das Wort, in dem Wasser sind Mineralien. Diese Mineralien sind gelöst und diese gelösten Teilchen haben einen Druck zueinander. Das ist der osmotische Druck oder eben die Osmolarität. So, und wenn ihr jetzt in dieses Wasser immer mehr reinfüllt, Vitamine, Eiweiße, was weiß ich auch immer, passiert Folgendes, der osmotische Druck wird immer höher. Je mehr in so einem Getränk oder in einem Gel drinne ist, je höher der osmotische Druck, desto langsamer geht es durch unser System. Und daraus gibt es ja eine ganz einfache Konklusion aus meiner Sicht. Nämlich, eigentlich sollten wir während des Sports aufgrund der Limitierung der Energie unseres Verdauungstraktes nur das zu uns nehmen, was wir wirklich brauchen. Und da sind wir wieder bei Wasser, Natrium, Kalium, Kohlenhydrat.
Und alles andere ist hinderlich.
Ja. Ja, hinderlich, oder ich sag's mal, ist verlangsamt, ist ja, zumindest. Okay. Hinderlich schon ein harter Ausdruck, aber ist verlangsamt, das zumindest. Also die Aufnahme.
Ja. Würdest du sagen, dass Tadej Pogacar das alles, was du uns gerade erzählt hast, perfektioniert hat?
Ja, ich denke, bei dem ist natürlich das Naturtalent, was da noch alles andere mitspielt, werden wir alle mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch noch erfahren. Ich habe den letztens atmen gesehen. Ich habe noch nie einen Sportler gesehen, der unter dem Bauchnabel noch reinatmet. Also das ist ja auch die Atemtechnik von dem alleine ist schon faszinierend.
Also da haben wir noch nie drüber geredet.
Ja, da müsst ihr aber wirklich mal drauf achten. Es gab so eine Aufnahme und dann fällt einem wirklich auf. Also es gibt ja das typische Flachatmen, da bist du dann sowieso. Als Sportler ist das natürlich alles andere als produktiv. Du solltest natürlich möglichst tief auch einatmen und das hat der perfektioniert aus meiner Sicht. Also das ist wirklich gefühlt. Geht die Luft bis unter den Bauchnabel, um es mal so auszudrücken. Und das war optisch zu sehen. Aber natürlich, der hat in diesen Teams, da geht es um so viel Geld und so viel Prestige etc. etc. Da wird natürlich alles perfektioniert. Und natürlich, ich weiß jetzt, ich hatte vor kurzem einen Podcast für ein Cycle Café, da war Clemens Hesse damit bei. Der ist ja auch beim BDR für die ganzen Nationalmannschaften verantwortlich, betreut auch ein World Tour Team oder ist es ein Pro Tour Team? Eins von beiden weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Der verriet mir dann auch, es gibt einige der großen World Tour Teams haben inzwischen 7 professionelle Köche.
7. 7.
Nur
ein,
mal so.
Ein genau. Team. Ein Team.
Genau. Ein Team. Mhm.
Kleiner Nebenschauplatz. Manchmal mache ich morgens gerne vor der Arbeit so eine kleine Mini-Ausfahrt, eine Stunde auf dem Tempelhofer Feld, einfach locker Kreise ziehen und das auf nüchternen Magen. Eine Stunde lang geht das sehr gut. Ich habe das einmal aus Versehen ein bisschen länger gemacht, weil ich die Zeit aus dem Blick verloren habe. Das hat dann überhaupt nicht mehr gut getan. Was passiert denn im Körper so in diesem nüchternen Training? Hat das irgendeinen Vorteil oder hat das eigentlich nur Nachteile? Weißt du das?
Also nüchtern Training ist, ich würde das so zusammenfassen. Richtig ausgeführt spricht nichts unbedingt dagegen. Das kann tatsächlich sehr positive Effekte auch auf den Fettstoffwechsel haben. Richtig ausgeführt heißt aber sehr limitiert in der Zeit. Und jetzt kommt das Wichtigste, sehr limitiert in der Leistung. Weil das ist das große Problem. Dann mal eben irgendwie nochmal ein kurzes Intervall oder irgendjemand nochmal verfolgen oder einholen, machen und tun. Das ist genau das, was man tunlichst vermeiden sollte. Ich sage immer, spätestens seit Corona, das ist wissenschaftlich auch belegt, wenn man zu intensiv, zu lang nüchtern trainiert, fängt der Körper an, sogar unsere eigenen Antikörper in Energie umzuwandeln. Oh. Und meine Antikörper, sag ich gleich ganz offen, sind mir heilig. Die will ich nicht hergeben.
Ja, das stimmt.
Und insofern, das sind so Geschichten. Es gibt auch bei den Frauen im Triathlon, kann ich immer nur sagen, das geht in den hormonellen Haushalt. Viele wirklich schlechte oder böse Beispiele da auch. Also da muss man wirklich, weil das auch eine Zeit so gehypt wurde, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Eben ganz geringe oder sehr geringe Intensität und eben auch eine sehr begrenzte Zeitdauer, das noch zu tun. Dann ist das immer noch okay.
Jetzt ist ja heutzutage Zucker immer wieder ein Riesenthema. Was macht eigentlich die Omnipräsenz des Zuckers in unserem Alltag mit unserer Fettverbrennung? Kann der Körper die verlernen?
Oh, jetzt musst du, glaube ich, ganz vorsichtig sein, weil jetzt musst du trennen zwischen dem Ausdauersport und sogar eigentlich dem Sportler und dem Nichtsportler. Also Zucker, erstmal grundsätzlich Zucker, ich möchte das schon genauer definiert haben, das, was das große Problem in unserem Alltag ist, sind ja die einfachen Zweifachzucker, Mono- und Disaccharide auch genannt, Haushaltszucker ist Saccharose, Glucose. Diese ganzen Zuckersorten sind tatsächlich, wenn ich sie in regelmäßigen und vielleicht sogar dann noch hohen Mengen zu mir nehme, ein Riesenproblem für die, inzwischen muss man fast sagen, für die gesamte Welt. Vielleicht nicht in Afrika, vielleicht auch nicht ganz so stark in Asien, aber auch da in China zum Beispiel, weil es weiterentwickelt ist, hat man das als Epidemie sogar erkannt, weil es dort mehr Adipositas gibt als je zuvor und auch viel mehr Diabeteserkrankte. Weil Zucker, ich erkläre es ganz kurz, Einfachzucker, Mono und Disaccharide nehme ich zu mir. Meine Bauchspeicheldrüse produziert das körpereigene Hormon Insulin. Insulin funktioniert als Zellöffner. Und bei Einfach- und Zweifachzucker wird mehr Insulin ausgeschüttet als notwendig. Das heißt, ich komme nach einer gewissen Zeit zwar auf Level 0, komme dann aber in eine Unterzuckerung. In dieser Unterzuckerung, der Amerikaner hat das mal schön ausgedrückt, kommt das Carbo-Graving-Syndrom. Das ist dann, wenn die Leute schon wieder Jeep haben, wieder was Süßes, noch ein Keks, noch ein Cappuccino mit Zucker etc. So, und das führt im Leben eigentlich dazu, dass vor zigtausenden von Jahren sind wir noch der Nahrung hinterhergelaufen, weil wir jagen mussten oder sammeln mussten. Ich als Vegetarier wäre wahrscheinlich eher sammeln gegangen. Und heute ist es so, die Nahrung verfolgt uns ja. Und der Zuckeranteil in der Nahrung ist viel zu hoch. Und das hat dazu geführt, man redet inzwischen, wenn man die offiziellen an Diabetes Typ 2 erkrankten Menschen plus die schon in der Insulin- oder Blutzuckerspirale stecken und die schon in der Prädiabetes stecken, redet man über weit über 15 Millionen Menschen in Deutschland, die davon befallen sind oder eben dann auch in diesen Krankheitsstadium geraten. Und insofern ist Zucker natürlich in der Menge und der Regelmäßigkeit, wie es im Alltag zum Teil verzehrt wird, wirklich schädlich, ohne Wenn und Aber. Für uns Sportler können wir aber zum Teil nicht drauf verzichten. Wir haben aber aufgrund dessen, dass wir unsere Fettverbrennung trainieren, aufgrund des weitaus höheren Verbrauchs, eigentlich nicht. Ich kenne kaum jemanden, der als Diabetiker an Typ 2 Diabetes erkrankt ist. Typ 1 natürlich, das ist ja eine ganz andere Form des Diabetes, aber Typ 2 eigentlich nicht.
Ja. Früher war das ja irgendwie gefühlt genau umgekehrt. Da gab es so Sprüche wie: Der trockenste ist der schnellste oder 200 Kilometer und 4 Flaschen Mineralwasser. Da siehst du, wer Talent hat. Das ist ja schon lange überholt. Warum hat man vor einigen Jahrzehnten so gedacht? Die hatten doch früher auch Durst und Dehydration ist ja auch voll gefährlich.
Du, ich bin ja nun auch schon aus den älteren Semestern und wenn ich damit, ich war jetzt gerade auf einer Schulung, es war glaube ich noch im April, ein Triathlon-Camp war das und da war der Jens Heppner. Es war auch ganz spannend, ist ja auch ein alter Profi aus deutschen Zeiten und wir hatten diese Diskussion und das war früher so, es war irgendwie die Jungs, wer zuerst zur Graffe, zur Flasche griff, das war ein Zeichen von Schwäche. Und eigentlich eine einzige Katastrophe und dass viele das so gesund überlebt haben, ist eigentlich schon fast ein Rätsel, weil wenn man sich dann anhört, ich habe glaube ich mal zu Mario Kummer, habe ich auch gesagt, ich möchte gar nicht wissen, wie oft du auf Toilette warst und dein Urin war dunkelbraun und dass jeder Urologe schlägt da die Hände über den Kopf zusammen, weil gesund und ist anders. Und das war aber damals so, muss man einfach sagen. Aber die Wissenschaft war nicht so weit. Man hat da nicht so genau hingeschaut. Wir haben da heute einfach ganz andere Methodiken. Wir haben natürlich auch ganz andere Analysen. Das ist ja in allen Bereichen. Ab wenn wir jetzt beim Fahrrad hinschauen, wenn ich mir mein altes Eddy Merckx, was ich 80 gekauft habe, anschaue und meine Räder, die jetzt Neuzeit sind, da liegen ja auch Welten dazwischen. Und so ist es in der Ernährung, Ernährungswissenschaft etc. ja auch.
So, jetzt sind wir nach der Belastung. Ich nehme da nach langen Ausfahrten, bei kleineren eher nicht, aber bei langen Ausfahrten Recovery Shake. Warum macht man das? Ein Grund ist ja zum Beispiel bei mir, dass ich nicht sofort kochen muss, sondern ich kann erstmal entspannt duschen gehen und dann kommt eben nicht so eine Heißhungerattacke. Gibt es noch andere Gründe dafür? Also eigentlich hast du ja wahrscheinlich auch so einen kleinen Zeitraum nach der Belastung, wo der Körper sehr empfänglich ist, Sachen wieder aufzunehmen, ne, in den Körper.
Also früher sagte man mal, die ersten Studien, die ich dazu gelesen habe, redeten von einer Stunde. Heute geht man eher von 30 Minuten aus, wo der Körper, ich mache das jetzt ein bisschen mal als Bild, so die Zelltüren, nicht die in der Haftanstalt, sondern unsere Körperzellen, die Zelltüren weit offen stehen und wirklich innerhalb der ersten halben Stunde diese Nährstoffe viel besser aufnehmen kann. Das heißt, man tut sehr gut daran, wenn man nach intensiven Trainingseinheiten oder nach einem Rennen sehr schnell innerhalb dieser 30 Minuten die wichtigen Makro- und Mikronährstoffe zuführt. Das wird die Erholungszeit definitiv verkürzen. Und dann ist es so, du sprachst über Recovery Shakes. Ich bin eher noch ein Freund, weil ich da auch mit Eiweiß, das dauert alles. Das muss ja auch erst aufgebrochen werden etc. Und aus was besteht Eiweiß? Aus Aminosäuren. Und es gibt nur 8 essentielle. Das sind die, die wir oral aufnehmen müssen. Daraus werden alle anderen hergestellt. Ich bin großer Freund von den Aminosäuren, weil wenn du die in der richtigen Kombination hast, hast du einen NNU-Wert von 99%. Das heißt, es entsteht nur 1% Stickstoffabfall, anders als bei Protein. Und diese 99% werden anabol verstoffwechselt. Und das ist ja das, was ich nach dem Sport will. Wir haben vorhin schon über die Montmorency-Kirsche gesprochen und die Entzündungsprozesse. Es gibt ja nicht nur Entzündungsprozesse im Körper, kleine, sondern es gibt ganz, ganz viele Reparaturprozesse. Was da, unser Körper ist ja, für mich ist immer wieder zum Niederknien, wie intelligent und wie toll unser Körper eigentlich ist. Der muss nach harten oder intensiven Einheiten, der repariert. Und der braucht aber zur Reparatur, so wenn wir irgendwie, ich sag mal, unser Mauerwerk bröckelig ist, brauchen wir auch Gips, Beton oder was weiß ich auch immer. So braucht der natürlich auch die Bausteine. Und das ist natürlich dann die Aminosäuren. Und wenn man die in reiner Form zuführt, ist es natürlich extrem förderlich, ich sage mal, für eine schnellere Generation, für den, der es gezielt drauf anlegt, sogar auch zu einer Muskelstärkung oder Muskelaufbau. Das kommt sogar noch hinzu. Das ist ohne weitere Zufuhr da auch gar nicht denkbar.
Jetzt gibt es ja mittlerweile eine riesige Produktpalette an Ernährungszusätzen. Wie kann ich als Laie überhaupt verstehen, was mir hilft, was ich vertrage, höre ich da auf die Signale in meinem Körper oder kann ich das eigentlich nur mit durch professionelle Hilfe analysieren?
Ich sage mal, als kleine Hilfe würde ich erstmal generell schauen, wo kommt's her? Also weil auch immer wieder Marken auf dem Markt erscheinen, wo ich einfach sage, das sind jetzt Länder, die stehen nicht unbedingt für die höchste Qualität. Da mache ich dann schon, du lachst so, du weißt, glaube ich, was ich meine. Und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist tatsächlich für mich, das gilt weit über die Sporternährung hinaus. Ich gucke immer, wir haben ja das schöne EU-Recht und auch im deutschen Lebensmittelrecht, das Verkehrsfeld. Im Verkehrsfeld müssen die Nutritional Facts sein, aber auch die Inhaltsstoffe. Und ich gucke immer auf die Inhaltsstoffe. Und je weniger drin ist, desto besser. Und ich muss sie alle kennen und ich muss sie alle als bedenkenlos halten. Das ist halt der nächste Punkt. Tauchen da schon gleich mehrere E's auf und ich weiß nicht was, nehme ich das Produkt sofort aus der Hand. Also man kann eigentlich, glaube ich, wenn man sich ein bisschen mal damit auseinandersetzt, das ist nicht besonders kompliziert. Und ich bin ein großer Freund davon, ich sage mal, möglichst natürliche Inhaltsstoffe zu haben und möglichst wenig, weil ich dann einfach weiß, dass ich es besser verstoffwechsle.
Die ganzen Sachverhalte, die wir jetzt aufgedröselt haben, ne, das ist ja meistens für sehr für sportliche Aktivitäten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine ruhige Bikepacking-Tour mache, 10 Tage ab in den Süden, jeden Tag keine große körperliche Belastung, also nicht in den roten Bereich gehen, sondern alles ruhig und genehm, da kann ich mich doch im Endeffekt auch mit ganz normaler Ernährung ernähren. Morgens vielleicht die Haferflocken, mittags ein, zwei Brötchen oder sowas. Da muss man jetzt nicht spezielle Sportlernahrung für kaufen oder anmischen, oder?
Definitiv. Also wenn du jetzt tatsächlich Herd, ich nenne das dann ja, das geht ja in Touristikbereich rein. Wenn du, das ist ja im Grunde genommen, müssen wir ja nur einfach feststellen, das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn du den Körper höher belastest, hast du zu wenig Energie im Verdauungstrakt.
Nach einer Tour gibt es ja oftmals auch ein kleines Feierabendbierchen. Im Körper herrscht aber die Regel Alkohol first, also erstmal Alkohol abbauen, bevor andere Prozesse so richtig anlaufen. Ist generell eher eine schlechte Idee, so ein Feierabendbierchen, oder? Nach dem Sport?
Du, also das ist jetzt, jetzt bitte, eine Frage. Jetzt. Das ist eine Frage, die ich ganz schwer beantworten kann, weil jetzt mal ganz ehrlich, unter uns, warum treibst du Sport? Was ist dein Ziel? Wenn hier jetzt jemand zuhört und sagt, ich will den Ötztaler jetzt endlich mal unter 12 Stunden fahren oder unter 10 Stunden fahren, sollen wir am besten, dann würde ich sagen, tut er gut daran, nach dem Training keinen Alkohol zu trinken. Wenn da jemand ist, der sagt, boah, ich will nächstes Jahr mal mit ein paar Kumpels über die Alpen fahren, aber ganz locker mit Mountainbike und wirklich Suche etc., ja, dann kann der doch auch danach einen Alkohol trinken. Also wir leben alle nur einmal. Also wo ist der Schwerpunkt drauf? Derjenige, der die Leistung abgeben will, der bestimmte Ziele im sportlichen Bereich hat, der muss deutlich asketischer leben. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Natürlich, wenn jemand sagt, boah, ich treibe eigentlich jetzt keinen wirklichen Sport, ich mache das, um in der Natur draußen zu sein, Spaß zu haben, mich ein bisschen zu bewegen, mobil zu sein, mit Freunden unterwegs zu sein, finde ich jetzt ein Bier nicht schwierig und auch nicht kritisch.
Das war die richtige Antwort.
Sehr gut.
Ich bin ja nun über 30 Jahre in diesem Markt unterwegs. Ich habe ganz viele Marken kommen und gehen sehen. Ich habe ganz viele Trends kommen und gehen sehen. Alle, die hören, das ist das beste Produkt, macht einen Haken dahinter. Das beste Produkt gibt es nicht, wird es auch nie geben. Es gibt höchstens das beste Produkt für einen selbst. Und ihr beide, bin ich mir ziemlich sicher, werdet unterschiedliche Produkte brauchen, wenn ihr das Maximale aus euch rausholen wollt. Weil das Mikrobiom ist total unterschiedlich. Wie viel Energie hat unser Verdauungstrakt unter Belastung? Welche Unverträglichkeiten haben wir? Etc., etc., etc. Ich finde dieses Gucken, was andere sagen, sondern vielmehr auf den eigenen Körper hören, Dinge testen. Eigentlich muss es so sein, ihr müsst während des Sports, wenn ihr euch wirklich belastet und Dinge zu euch nehmt, ob das jetzt ein Getränk, ein Riegel, ein Gel, was auch immer ist, es dürfen eigentlich keine Magen-Darm-Probleme auftauchen und ihr müsst eigentlich von der Energie genügend Energie haben. Ihr dürft irgendwann vielleicht muskulär oder kardiovaskulär ermüden, weil dann ist noch nicht lange genug trainiert worden. Aber eigentlich solltet ihr spüren, okay, es ist genügend Energie vorhanden und mein Magen-Darm-Trakt hat sich nicht einmal gemeldet. Und leider ist das für jeden ein gewisser Weg, sich daran zu tasten.
Wie nimmt man denn klug ab? Es ist ja eigentlich ganz einfach, aber viele Leute machen es irgendwie falsch.
Ich finde persönlich das Thema Gewichtsreduktion für Ausdauersportler extremst einfach, weil wir eine Prämisse mitbringen, die viele andere Menschen nicht haben, weil wir einen sehr hohen Umsatz haben. Das heißt, dadurch, dass wir Ausdauersport treiben, bringen wir zwei große Voraussetzungen mit. Zum einen verbrauchen wir schon mal mehr als ein gewöhnlicher Mensch, der keinen Sport treibt. Und was noch viel wichtiger ist, wenn wir wirklich Ausdauersport sind, die mit ein bisschen Köpfchen trainieren, sind ja größere Teile unseres Trainingsumfangs auch im GA1-Bereich. Was macht der GA1-Bereich? Fettstofftraining. Fettstoffwechseltraining oder Fettstofftraining. Und das ist natürlich ganz, ganz wesentlich, dass wir schon die Prämisse haben, dass unser Körper überhaupt erstmal in der Lage ist, Fette zu verbrennen. Weil ihr werdet es nicht glauben, es gibt viele Menschen, wo dieser Fettstoffwechsel komplett blockiert ist. Und insofern, wenn wir das jetzt diese Prämissen mitbringen, das heißt, wir haben Fettstoffwechsel, der ist gut trainiert, wir haben einen guten Grundumsatz, müssen wir eigentlich nur eine Sache beachten. Wir müssen unseren Blutzucker über den Tag konstant halten und ein Delta zwischen Verbrauch und Aufnahme. Der Rest funktioniert von alleine. Immer unter der Voraussetzung, dass nicht irgendwelche pathologischen Dinge noch vorliegen, Stoffwechselerkrankungen über Schilddrüse oder. Da gibt's dann auch Blockaden, auch hormonell etc. Wenn das alles okay ist, passiert der Rest von alleine.
Martin, und meine Worte.
Ja, und dann sind wir fit, auf jeden Fall. Ja, danke schön, Roger, für deinen Einblick in die Sporternährung. Ein Thema, was wir wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde weiter bequatschen könnten. Es gibt einfach viele Fragen.
Ich habe euch gesagt, das geht ganz schnell in die, wenn man das aus... Also ich hätte jetzt noch so viele Themen, die mir einfallen. Red S-Syndrom, was sehr kritisch ist, viel zu viele Sportler draußen haben und. 3-4 Stunden sind ganz schnell um.
Ja, gut, dann machen wir einfach nochmal nächsten Termin, ne?
Alles klar.
Danke.
War mir eine Freude. Ich hoffe, mir geht's ja immer darum, ein bisschen Basiswissen zu vermitteln, dass Menschen draußen helfen wird. Ich find's immer so tragisch. Ich sehe so häufig Menschen, die wirklich viel Geld für ihren Sport ausgeben, viel Zeit opfern, das teuerste Material haben, wirklich tolle Räder, tolle Klamotten, neues Powermeter am Rad und so weiter und so fort. Und dann alles haben, nur keinen Verpflegungsplan und sich darüber nie Gedanken gemacht haben. Und da scheitert's dann hinten draus dran. Und das finde ich immer schade, weil das kann man sehr, sehr einfach tatsächlich verhindern.
Ja. Und dafür haben wir unseren kleinen Teil jetzt beigetragen. Danke dir.
Danke dir.
Ich danke euch.
Ja, was nehmen wir denn jetzt aus diesem ganzen Thema mit? Im Endeffekt, ist mehr. Ja?
Ganz ehrlich, ich wusste ja so ein paar Sachen, aber ich finde das total irre, was ich heute dazugelernt habe. Mehr Bier trinken, mehr Cola. hast. Nein. Aber nein, ich habe wirklich was gelernt. Ich fand das so super erklärt. Ich habe selten so viel Spaß gehabt beim hochwissenschaftlichen Thema zuzuhören.
Ja, genau. Das finde ich ja wirklich so geil, dass der es richtig gut hinbekommt. Wissenschaftliche Themen, wo man eigentlich sofort ausschaltet, wenn da mit Fachbegriffen um einen drum geworfen wird, das zu erklären. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht können wir gemeinsam in Kooperation ein Sportsgel rausbringen mit Biergeschmack. Ein Biergel.
Das brauchen wir gar nicht, weil ihr wisst ja, was jetzt kommt. Heute ist ja genau der Tag von unserem 100. Und was machen wir jetzt, Martin?
Wir müssen jetzt ganz schnell in die Berliner Bergbrauerei nach Neukölln fahren, damit wir pünktlich zu unserer eigenen Party da sind.
Genau, und das machen wir. Und da werden wir Nahrungsergänzung testen.
Genau, in 50-Liter-Form.
In 50-Liter-Form. Und jeder, der das hört und spontan Lust hat, vorbeizukommen, wir sind da, ihr wisst, wo ihr uns findet.
Genau, Berliner Bergbrauerei in Neukölln. Von daher kommt rum, 19 Uhr öffnen sich da die Türen und wir machen einfach bis Open End.
Genau.
Ne? Bis also, das Bier alle ist in der Brauerei.
Bist du. Sehr schön. Na denn.
Bis gleich. Tschüss.
Tschüss. Oh Mann.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Höfner.